Here we go again.
Thomas.
Wolfgang.
Ich dachte, ich mache dir heute eine Freude und ich frage dich direkt zu Beginn unserer Folge, wie war das Finale des Bachelor? Okay. Ich habe heute Morgen am Frühstück an dich gedacht und ich dachte kurz, soll ich es googeln, dass ich weiß, wer gewonnen hat? Und dann dachte ich, nee.
Lässt du dir schon erzählen, ne? Ja. Das ist erstmal, ich dachte, dass du jetzt erstmal hier mein futuristisches Podcast-Setup thematisierst, aber gut, plänkeln wir über den Bachelor. Ein unglaubliches Finale, kann ich dir sagen, Wolfgang. Und zwar hat er im Halbfinale, Michelle hieß sie, glaube ich, bin ich gut mit Namen, die Dunkelhaarige hat er rausgeworfen und hat sich dann für Mimi aus Funkstadt und die Dame aus München entschieden. Dann hat er aber off-Mic, wenn man das glauben kann, hat er wohl mit der Michelle, die er im Halbfinale rausgeworfen hat, noch geschrieben. Da haben die sich noch getroffen. Und dann hat er sich entschieden und gemerkt so, ja, es ist doch Michelle. Und hat dann die andere aus München im Hotelzimmer rausgeworfen, ist dann zugegangen und gemeint, du pass auf, wegen Finale ist nicht, ich nehme jetzt doch Michelle, hat also die andere rausgeworfen. Dann hat er die Michelle gedatet, ja, die er dann wieder reaktiviert hat. Es war ein unglaubliches Date und hat auch wirklich gemacht, so, ey, ist Wahnsinn, also das, wie dumm ich war und dass ich das nicht gefühlt habe und ich bin mir jetzt so sicher. Und im Finale hat er Michelle dann wieder rausgeworfen. Er hat sie rausgeworfen, reaktiviert und im Finale deaktiviert. Und hat sich dann am Ende doch für Mimi entschieden. Ja, es war ein Herzschmerzfinale. Und jetzt, wenn du willst, du kannst noch einsteigen. Nächste Woche Mittwoch oder diesen Mittwoch ist das große Wiedersehen, Wolfgang.
Oh. Was ist ein großes Wiedersehen?
Das ist eine RTL-Sendung, wo sich nochmal alle aussprechen. Und das wohl, weil es wohl so viel Drama gab, hat RTL, normalerweise ist das große Wiedersehen nur eine Stunde, aber RTL hat 2 Stunden Sendezeit eingeräumt.
Das heißt, es ist quasi so ein Recap der kompletten Staffel mit
allen Beteiligten. Wir kommen alle zusammen und jeder hat ja auch jeder noch was zu sagen und das eine oder andere Huhn muss noch gerupft werden und das findet dann beim großen Wiedersehen statt. Ja.
Das hört sich sehr positiv an.
Das wird es nicht, glaube ich.
Ja. Verrückt.
Gut. Willst du es jetzt ansprechen oder nicht?
Ja, dann direkt zum nächsten Highlight. Thomas, die technischen Hürden sind ja in den letzten Wochen. Genau. Und jetzt haben wir die Lösung.
Also ich nehme jetzt einfach wirklich mit 2 Spuren auf. Eigentlich müsste ich das mal, weiß ich nicht, fotografieren und posten für die Zuhörer. Die eine Spur, das eine Mikro läuft über GarageBand an meinem Mac. Das andere läuft über einen externen Hardware-Recorder. Und somit bin ich systemisch voneinander unabhängig und jetzt dürfte eigentlich nichts passieren. Zumindest eine Spur müsste das Ganze überleben, weil für die Zuhörer aus der letzten Folge, wir hatten ja 2 Anläufe, eigentlich hatten wir 3 Anläufe gestartet, das Ganze aufzunehmen. Und irgendwie, ich glaube, dass der Fehler daran lag, dass meine AirPods, die ich ja zum Telefonieren anhabe, damit wir uns quasi hören, ohne dass es eine Rückkopplung gibt, die übers Mikrofon aufgezeichnet wird, jetzt wird es sehr technisch, sorry, die haben sich immer wieder versucht, mit dem Mac zu connecten. Und der Mac hat versucht, meine AirPods als primäres Mikrofon zu nehmen und hat dann die Aufnahme mit dem anderen Mikrofon abgebrochen, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt einfach 2 Mikrofone, weil ich zu dumm bin, das zu regulieren.
Hey, technischer Fortschritt.
Progression vor Perfektion.
Es gibt wahrscheinlich noch einen technischen Fortschritt. Wir hatten es gerade schon für wenige Rückkopplungen und schnellere, effektivere Kommunikation brauche ich auch ein Handy, sodass wir nicht über FaceTime telefonieren. Das heißt, ich habe gerade zum ersten Mal ernsthaft in Betracht gezogen, nach mittlerweile 7 Jahren kein Handy, zumindest ein Prepaid-Telefon, das ausschließlich für diesen Podcast genutzt wird, zu holen, sodass wir über Handy kommunizieren. Aber dann sehe ich dich nicht mehr, oder?
Nee, wir sehen uns nicht mehr, aber wir hören uns deutlich besser und weniger verruckelt. Und das ist ja auch schon mal ein massives Upgrade. Ja. Außerdem, vielleicht könntest du dann auch einfach eine WhatsApp-Nummer einrichten, wo alle Leute, die Fragen an dich haben, dann direkt Zugang haben. Weißt du, nicht über Instagram, sondern einfach immer, wenn eine Frage hast, auch mal gerne abends oder im Training oder am Wochenende, wenn man vielleicht Stunden trainiert. Ja. Ja. Wolfgang, wie war dein Wochenende?
Ah, war sehr schön. Ich habe gekocht.
Was hast du gemacht? Ich habe dich kochen sehen, richtig.
Ich habe gesehen, du hast Physiotherapiebuch und Glas Wein als Samstagabendbeschäftigung. Großartig. Ja,
es war ein Buch über Chiropraktik und Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Vor allem die Geschichte finde ich sehr interessant über Chiropraktik und Osteopathie. Und zwar, kann ich vielleicht die erste Büchse mal aufmachen.
Schieß los.
Die Chiropraktik und die Osteopathie oder generell, sagen wir einfach mal, das Behandeln von Menschen ist so alt wie der Mensch selber. Und früher hat man schon gesehen, dass Menschen auf einmal schief waren. Das heißt, weiß ich nicht, der Ritter Kunibert stand den einen Tag schiefer da als den Tag davor. Das ist dem Ritter Kunibert aufgefallen, weil er Rückenschmerzen hatte und aber auch allen Mithelfern oder allen Leuten, die ihn umgeben. Und die Idee war schon immer, wenn jemand schief ist oder Schmerzen hat, dem zu helfen. Und ganz früh hat man Kinder eingesetzt und hat die über den Rücken der Leute laufen lassen, die Beschwerden hatten, weil die ein relativ geringes Gewicht hatten und durch diese unspezifische Mobilisation hat es häufig zu einer Linderung geführt. Und man geht heute davon aus, dass durch diese unspezifische Mobilisation von jemand sehr, sehr leichtem, also einem Kind, hat das vielleicht den einen oder anderen Wirbel wieder zurückgerückt und damit die Probleme auch wieder so ein bisschen reduziert. Fand ich ganz spannend. Könnt ihr jetzt noch weiter ausholen, aber die Geschichte der Chiropraktik ist eine hochinteressante. Viele Überschneidungen dann später auch mit Andrew Taylor Still aus der Osteopathie und macht Spaß. Das Buch und wie gesagt aus letzter Woche dieses Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Die beiden lese ich so ein bisschen parallel.
Das Kinder über den Rücken laufen erinnert mich so ein bisschen an Thai-Massage.
Ja, aber in Deutschland nicht so, oder?
Doch, auch hier in Stuttgart. Die Thai-Massage, zu der ich lange Zeit einmal die Woche gegangen bin, der hat einen extra sowieso Gardinenstangen zwischen den einzelnen Matten, sodass sie sich quasi auf jemand draufstehen konnten und noch stabilisieren konnten, indem sie die Gardinenstangen an der Decke gegriffen haben und so auf die hoch und runter gelaufen sind.
Und was hat es gebracht?
Im Endeffekt das, was du sagst, das Druck auf dem Rücken, du hast so ein bisschen eine unspezifische Mobilisation, ist ganz angenehm. Thai-Massage ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Der größte Kritikpunkt an der Thai-Massage ist halt, es ist recht unspezifisch. Also ja. Recht hoher Fokus auf Rücken und Nacken, zu wenig Fokus auf den Rest und dann natürlich keinerlei Assessment oder ähnliches, sondern einfach mal ein bisschen bewegen. Wenn es mehr weh tut, machen wir ein bisschen Tigerbalm drauf und rubbel ein bisschen drüber. Ich bin Fan der Thai-Massage.
Ja. Nur eben. Klingt inhaltlich so ein bisschen vielleicht contentmäßig was fürs Hessen-Fernsehen. So, ja, also habt ihr vielleicht noch was? Schulternacken, kennst du da noch eine Übung?
Die drei besten Tiger Balms gegen Rückenschmerzen.
Ja.
Produkttest.
Was hast du sonst gemacht? Du hast gekocht. Du hast gesagt, du hast mir eben off-mic erzählt, du hast 6 Tage in Folge Beine trainiert.
Oh ja, ich habe heute ist der 6. Tag, an dem ich Beine getrainiert habe. Jetzt fühlt es sich langsam so an, als ob ich 2-3 Tage Pause bräuchte. Ich hatte eine kleine Idee letzte Woche und habe gedacht, das könnte ich hinkriegen. Und dafür spezifisch trainiere ich jetzt.
Mal schauen. Was ist die Idee?
Schauen wir mal.
Komm, Wolfo.
Vielleicht einen kleinen Progress Report. Also bis jetzt ist die Progression so, dass ich denke, dass das könnte klappen. Aber im Krafttraining kommt ja dann irgendwann mal das ein oder andere Plateau. Also sagen wir so, für den Fall, dass ich es hinbekomme, hast du noch nie gesehen. Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Und im Bereich Krafttraining würde ich sagen, das heißt was.
Es geht um Beintraining.
Es geht um Beintraining. Und es geht um etwas, was du in der Form noch nie gesehen hast. Also dementsprechend geht es nicht um Kniebeugen oder Kreuzheben, sondern es geht um eine andere Übung, die ich sehr gerne und sehr häufig verwende und die ich in den letzten Jahren wieder mehr verwendet habe, nachdem ich sie ganze Jahre nicht verwendet habe.
Richtung GHD?
Richtig.
Ah ja.
Mhm. In die Richtung.
Okay, ich bin mal gespannt. Programmierst du aber bei mir. Vielleicht könnte ich ja so das zweite Testimonial sein. Beintechnisch fühle ich mich relativ austrainiert und ich glaube, da können wir gucken, ob dann auch wirklich Plateaus überschritten werden mit dem neuen Konzept.
Hast du einen Plan? Schreibe ich dir einen Plan? Ja. Wie oft trainierst du aktuell Beine die Woche?
Okay, weißt du, was asozial ist? Aber so herzhaft haben wir noch nie zusammen gelacht. Asozial ist, dass du nicht mal meine Antwort abgewartet hast. Oh, herrlich. Ja. Ich habe die Woche Beine trainiert, Wolfgang.
Der Oberkörpertag ist da, wo du Bankdrücken machst mit Füßen in der Luft und am Beintag machst du Bankdrücken. Mit Füße im Boden.
Da gibt es auch so eine gute Szene von Markus Rühl, den wir, by the way, immer noch in den Podcast einladen wollen, wo er irgendwie dann so, ja, Fußposition, Fußposition, leg dich hin, du Arschloch, und drück die Hand. herrlich. Was wollte ich gerade sagen? Nee, ich habe Beine trainiert. Als ich, kennst du einen Wendler? Ja, 531? Klar. Was hältst du vom Wendler, 531?
Gutes Programm. Niedrigvolumiges Programm mit moderater Intensität ist einfach für einen sehr hohen Prozentsatz der Bevölkerung damit gute Fortschritte zu machen. Also Wendler ist wahrscheinlich neben 5x5 das universellste Trainingsprogramm, um konstant Fortschritt zu machen, was im Endeffekt sich auch darin widerspiegelt, wie populär Wendler wurde.
Ja, also ich bin auch ein Riesenfreund davon. Ich habe mir irgendwann mal wirklich eine Tabelle aufgestellt, die das prozentual ausrechnet anhand deiner prozentualen One-Repetition-Maximums, wobei ich an dich gedacht habe, weil einen Tag nach Chiropraktik, Buch und Weinglas habe ich ein Online-Seminar von dir mir angeguckt, da habe ich gedacht, Wahnsinn, beschäftigst du dich wirklich hier halb verkatert nochmal mit dem Wolfo am Wochenende freiwillig, und da hast du erklärt, warum eine Orientierung bei der Trainingsplangestaltung anhand prozentueller Zahlen vom 1RM eigentlich gar keinen Sinn macht und du eher ein Freund bist von Wiederholungsbereichen. Aber ich muss sagen, also sehr gute Argumente gehabt, habe ich jetzt auch so übernommen, aber für diese Tabelle, die ich mir aufgebaut habe, ist es ganz geil. Du gibst einfach die Zahlen ein, One Repetition Maximum, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge, und der bricht dir alles so ein bisschen runter, was natürlich sehr, sehr einfach macht, weil der Wendler ja ein Programm ist, was lange zu rechnen ist, und das Ding ist quasi einfach so ein Excel-Sheet, das rechnet dir alles aus. Und bin ich ein sehr großer Freund von und mache ich auch tolle Ergebnisse. Und als ich den wirklich mal intensiv trainiert habe, da habe ich auch echt zugenommen und da hat mir keine Hose mehr gepasst. Ich weiß noch, ich war damals bei Levi's oder Levi's, Wolfgang?
Ha, gute Frage.
Was würdest du sagen?
Ich müsste raten, dann würde ich Levi's sagen.
Levi, ich würde auch Levi's sagen. Ja?
Levi.
Also,
ist nicht Levi, sondern
bei Levi. Levi's. Ich war bei Levi's und da war eine Dame, eine sehr motivierte Verkäuferin, und die hat mich mit Hosen über Hosen versorgt und mir hat nichts gepasst. Und das war wirklich so, ich dachte, boah, fuck, ich habe keinen Bock mehr, so richtig dicke Beine zu haben. Und auch aus der Speedskating-Nationalmannschaft ein wohlbekanntes Problem, dass man einfach nicht mehr in die Hosen reinpasst. Deswegen vermeide ich exzessives Beintraining. Aber wenn du mir eins programmieren würdest, würde ich es machen.
Plan kommt.
Ich bin gespannt.
Zweimal die Woche.
Zweimal die Woche Beine.
40 Minuten. Okay. Damit würde ich anfangen.
Und wie oft Oberkörper?
So oft du möchtest.
bis auf die Jour Fix mit den zweimal die Woche Beine, sounds pretty much nach meinem Trainingsplan.
Ja. Na, aber ist ein guter Punkt mit dem prozentbasierten Training. Das prozentbasierte Training basiert ja auf Statistiken, und ein unterschätzter Aspekt der Statistiken ist, dass im Endeffekt jede Statistik grundsätzlich richtig ist, aber gleichzeitig grundsätzlich falsch ist. Denn in jeder Statistik hast du Outlier. Mein favorite Beispiel, wer den Podcast verfolgt, hat es mit Sicherheit schon gehört. Der durchschnittliche Mann ist 1,75 Meter mit einer Standardabweichung von 10 Zentimetern. Das heißt, statistisch gesehen ist jeder Mann auf dem Planeten zwischen 1,65 und 1,85. Thomas, wie groß bist du?
2,4, ja.
Ja, also. Ne?
Ist ein gutes Argument. Ich habe bei MTMT, die Freunde aus München, da hatte Chris, Shoutout Quiz, der hatte ein gutes Argument und hat gemeint, wenn man sich Statistiken anguckt, siehst du immer die Population der Teilnehmer, also N, und dann ist N ist gleich 227, N ist gleich 1000, wenn du vielleicht eine Meta-Analyse hast. Und aber sein Argument war, aber also der Fall ist ja individuell. Also N ist ja gleich 1, nicht gleich 1000. Natürlich kannst du irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden, aber am Ende des Tages ist N gleich 1 und der Fall ist individuell, und deswegen bedarf es einer individuellen Trainingsplanung, Steuerung, Ernährungsplanung, Steuerung und auch einer individuellen Therapie. Und deswegen, ich glaube, dass das eher was Männliches ist, dass wir Männer versuchen, in Strukturen zu denken, wie Kochrezepte. Habe ich Fall A, mache ich Intervention B, C, D. Das versuchen wir, deswegen haben wir auch zum Beispiel Testbatterien. In meinem Seminar habe ich auch eine Testbatterie, und es ist auch absolut empfehlenswert, wenn man versteht, wann es sinnvoll ist, auszubrechen. Also ich finde so einen roten Faden, der ist sinnvoll, aber den kann man nicht 100% durchziehen, weil der Mensch einfach individuell ist. Und deswegen, weder in Training noch in Therapie noch in Ernährung, ist es sinnvoll, generalisierte Aussagen zu treffen und individuelle Aussagen hinten anzustellen. Das macht keinen Sinn.
Ja, was aber auch nicht die Aufgabe von Statistiken ist. Die Aufgabe von der Statistik ist ja im Endeffekt, einen allgemeingültigen Mittelwert zu finden, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man weiß, dass es individuell Abweichungen gibt. Und so gibt ja so ein bisschen eine Statistik eine Richtung vor. Und basierend auf der Richtung kann man dann im Idealfall schneller individuelle Lösungen finden.
Na. Wolfgang, weißt du noch, worum es diese Woche gehen soll? Hast du noch die Themen im Kopf?
Ich wurde gestern daran erinnert, als ich eine Nachricht bekam, dass wir zum wiederholten Mal die Stretching-Folge angekündigt und dann nicht durchgezogen haben. Das heißt, wird heute...
Im Gegensatz zu unserer Organuhr-Folge.
Wird heute die große T3-AC2 Stretching-Folge.
Ja, please, ich bitte darum.
Oh, haben wir noch so viel Zeit?
Ja, yeah. Oh, wir haben noch so viel Zeit.
An dieser Stelle Shoutout an Michaela. Ich hoffe, ich habe es auf dem Absender des Pakets richtig gelesen. Und zwar war ich vorher kurz noch im DHL-Shop, habe ein Paket abgeholt mit der Schürze drin. Großartig.
Hast du auch eine bekommen? Ah, I'm a Survivor.
I'm a Survivor. Großartig.
Ja, yeah, dass du dich da, also ich habe mich auch sehr gefreut und auch vor allem über den netten kleinen Brief, liebe Grüße. Aber
War irgendein Symbol neben deinem Namen auf dem Brief?
Absolut. Zwei Symbole sogar.
Bei mir waren es drei.
Bei dir nur ein. du bist gut drauf, Volvo. Gefällt's mir. Siehst gut aus. Ha? Nicht mehr ganz so viele Haare wie früher. Ich hab wilde Fotos von dir gesehen. Wahnsinn.
Ein Freund von mir, Shoutout an Markus. Markus kennst du ja auch schon. Das ist die Reha-Fit-Alting-Geschichte.
Ja.
Der hat mir Samstagmorgen, glaube ich, was, eine E-Mail geschickt mit alten Fotos von 2007, 2008. Und habe ich dann eins von Dennis James in meiner Story gepostet. Und ich hatte etwas längere Haare. Und da war das Feedback zu meinen Haaren recht überwältigend. Und dann habe ich die Fotos durchgeschaut und dann dachte ich, da ist ein Foto, das ist ein Jahr älter. Da habe ich noch längere Haare. Komm, das postest du. Lustigerweise ein Jahr später, 2009, habe ich so lange Haare, wie ich sie jetzt habe.
Krass. Und deswegen würde ich jetzt unter absoluter Unabsprache mit dir Folgendes verlosen. Liebe Zuhörer, geht auf die Instagram-Seite von Wolfgang, holt euch das Foto von ihm und dem Bodybuilder, neben dem er da sitzt.
Kein Bodybuilder,
liked Strongman. Es als allererstes, postet auch gerne noch so ein paar Feuer-Smileys drunter und dann macht ein Meme draus, ja, macht ein Meme. Ich habe ein Meme gesehen irgendwie, wenn mich die Türsteher nicht in den Club wollen oder so, hat mich extrem amüsiert. Macht Memes draus, schickt sie mir bitte. Und wenn ihr mir diese Memes schickt, die ihr dann gearbeitet habt, verlose ich im Namen von Wolfgang ein Multidrink Zink. Das bezahle ich auch. Also der Sieger, der die oder komm, wir machen. Was kostet ein Multidrink? Ist egal. Komm, drei. Ich hau für die drei besten Memes bezahle ich persönlich einen Multidrink. Genau. Und ich werde dir auch in der nächsten Folge werde ich die hier vorlesen, die drei besten Memes zu dem Foto.
Großartig. Ich habe von da, wo das eine Meme herkommt, habe ich noch mehrere bekommen. Das heißt, die nächsten Tage poste ich jeden Tag ein Meme. Da sind ein paar lustige dabei.
Ja. Okay. Ich habe mir auch diverse Memes eingefallen und deswegen habe ich gedacht, okay, war jetzt gerade spontan, aber ich habe auch, es soll mich so ein bisschen durch die Woche transportieren. Also deswegen an die kreativen Meme-Leute.
Meme-Challenge.
Das ist schon wieder, haben wir die Stretching-Einleitung völlig übergangen und reden über Fotos. Wolfgang, vorneweg, ich hatte die Woche das Gespräch mit jemandem und zwar nicht direkt über deine Schwester, aber über das Tätigkeitsfeld deiner Schwester. Und das ist vielleicht jetzt die perfekte Brücke zu dem Thema, oder?
Ja.
Was macht deine Schwester? Wo hat sie es gelernt und wie funktioniert das Ganze? Das vielleicht als Brücke.
Meine Schwester macht fast ja alles Stretching. Sie hat es in USA gelernt, in Arizona, beim Stretch to Win Institute. Das kam so zustande, dass ich 2009 zum ersten Mal nach diesem System gestretcht wurde und ich davor kein großer Fan war von Stretching. aus verschiedenen Gründen. Ineffizient, unangenehm, langweilig. Und dann ich diese Art des Stretchings kennengelernt habe und so begeistert davon war, aber gleichzeitig mir direkt klar war, dass wenn ich selber das lerne, ich es nie groß anwenden werde und mir dann im Hinterkopf behalten habe, dass ich, wenn ich jemand finde, für den das passen könnte, ich dem auf jeden Fall vorschlagen würde, so, hey, mach diese Ausbildung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon genug Kunden, ich schicke dir im Endeffekt jeden. Und meine Schwester war ein Jahr lang in den USA davor und wollte sich dann ein bisschen umorientieren. Und dann habe ich ihr empfohlen, mach mal. Und damals, weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, dass du dann DVDs geschickt bekommen, sodass du ein bisschen so Home-Study machen kannst, bevor du zu diesem Seminar in die USA fliegst, 5-6 Tage. Und dann hat sie mich schon ein bisschen gestretcht, basierend auf den DVDs. Und nur von den DVDs weg war das schon deutlich besser als alle anderen davor, die mich damit gestretcht haben, was mich direkt begeistert hat. Und dann im Endeffekt, ne, so the rest is history. Sie kam zurück, hat dann direkt in der ersten Woche 25 Stunden Leute gestretcht. Zeitweise war es so, sie hat die ersten 2 Jahre hier direkt bei mir im YPSI gestretcht. Die rote Liege, die im Eingangsbereich steht, das war eigentlich die Stretching-Liege. Und zwar teilweise so, dass nahezu 100% derer, die hier Personal Training gemacht haben, mindestens einmal die Woche von ihr gestretcht wurden. Mittlerweile hat sie ihre eigene Praxis und auch, also jetzt Ende letzten Jahres hat ein Kunde von mir gemeint, er hat versucht, einen Termin bei Katharina zu machen. War nicht möglich, denn für 2020 gibt es keinen einzigen freien Termin mehr.
Das war, also erstmal, das Ganze nennt sich, glaube ich, FST, oder ist es diese FST mit der Fascial Stretch Therapy? Und ich glaube, das Besondere oder so, ja, einer der Unique Selling Points ist, dass du nicht nur Selling Points, sondern eins der Alleinstellungsmerkmale, du hast ja Bänder, die um die Bank gehen. Und das verändert die normale Massagebank oder Physiotherapiebank. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Eigentlich müsste ich das auch an meine Bank machen. Ich habe noch keine entsprechenden Bänder gefunden. Aber dadurch kannst du das eine Bein zum Beispiel einklemmen, während du die Hamstrings dehnst und verhindern, dass über zu viel Hypertonie in Hüftbeugern das Ganze hochrollt. Ja? Also dass das Becken die Bank verlässt und andere Stretch-Positionen kannst du einnehmen. Wir haben uns einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist auch mittlerweile, glaube ich, 2 Jahre her, hatten wir uns einmal kurz darüber unterhalten, weil ich habe einen Kumpel, der das macht. Und bei dem, der hat mich auch mal gestretcht, weil ich es auch erfahren wollte. Und es war auch, das Gefühl danach war mega gut, aber an sich war es brutal schmerzhaft. Und ich glaube, oder ich meine mich auch erinnern zu können, dass du das gesagt hast, der hat es zu intensiv betrieben.
Ich darf
nicht. Weil ich glaube, dass der, oder bitte korrigiere du mich, du bist näher dran, der primäre Effekt geht ja eigentlich aufs vegetative Nervensystem, auf den Parasympathikus, dass das Nervensystem runterfährt. Und nicht, dass du, was man ja auch beim Dehnen denkt, und jetzt sind wir auch gleich beim Thema, dass man quasi Aktin und Myosin auseinanderzieht, um sie strukturell zu verlängern. Das ist ja nicht der Effekt, der gewünscht wird, oder?
Exakt. Also einer der großen Effekte dieser Form des Stretchings ist, dass das System runterfährt und hier gab es mehrfach Leute, also wir waren hier 2 Trainer, 2 Personal-Training-Kunden. Meine Schwester hat jemand gestretcht und die Person ist auf der Liege eingeschlafen, während hier mit Kurzhanteln und Langhanteln trainiert wurde. Also es gab eine deutliche Geräuschkulisse und die Person auf der Liege ist trotzdem eingeschlafen. Das Runterfahren des Systems ist ein wichtiger Punkt für alle, die jetzt fragen, okay, was ist dieses FST im Endeffekt? FST versus klassisches Stretching sind 3 große Unterschiede. Erstens, du wirst gestretched. Du liegst auf einer Bank, die Bänder fixieren dich und du selber musst dich nicht bewegen, sondern eine Person, in dem Fall meine Schwester, bewegt dich durch und stretcht dich durch. Es gibt, die haben unter anderem eine Untersuchung gemacht in Arizona und haben im Endeffekt herausgefunden, dass wenn du gestretched wirst, die Verbesserungen des Bewegungsradius etwa 3-mal so schnell sind, wie wenn du dich selber stretchst, was relativ simpel ist. Warum? An dem Punkt, in dem du selber Spannung auf etwas bringst, musst du was anderes kontrahieren. Das heißt, du kommst gar nicht in diesen Zustand der Entspannung. Während wenn jemand anderes dich stretcht, kannst du komplett entspannen. Das heißt, Punkt Nummer 1 ist definitiv dieses gestretcht werden. Großer Unterschied. Auch sich selber 1 Stunde zu stretchen, wer macht das? 1 Stunde gestretched zu werden, es ist wie eine Massage, es ist großartig. Der 2. Punkt ist, es wird viel mit Traktion gearbeitet. Das heißt, du hast Zug aufs Gelenk und man geht davon aus, dass etwa 47% der Beweglichkeit eines Gelenks in der Gelenkskapsel sitzen. Und durch diese Traktion löst du auch die Gelenkskapsel und erhöhst so Bewegungsfreiheit in dem Gelenk. Und der dritte Punkt ist, dass viel in dem Stretch bewegt wird. Während klassisches Stretching oftmals so ein, was auch immer, man steht auf einem Bein, greift den Spann aus anderes Bein und zieht sich den Knöchel zum Gesäß. So ein klassischer Fußballstretch. Und jeder, der in Deutschland schon mal Fußball gespielt hat, hat diesen Stretch gemacht. Und dann hältst du einfach diese Position. Während bei ihr ist es viel, man geht, man nutzt quasi die Endrange des Bewegungsradius eines Gelenks und bewegt in dieser Endrange dieses Gelenk und bewegt so Gewebe in diesen neuen Bewegungsbereich, was auch einer der größten Kritikpunkte des klassischen Stretching ist. Im Endeffekt, beim Stretching geht es in aller Linie, erster Linie darum, einen Bewegungsbereich zu vergrößern, Bewegungsbereiche zu nutzen, die in der Endrange sind, die man in seinem Alltag nicht oder nur sehr selten nutzt, um so diese Bewegungsbereiche zu öffnen.
Wie viel kostet eine Stunde Stretching in Deutschland im Schnitt? Was würdest du sagen? Oder was kostet es bei einer Schwester?
Boah, ich weiß es nicht. 100 Euro.
Okay. Ja. Ich finde diese Applikation von Stress im Sinne von Training und Entspannung im Sinne von Stretching eigentlich super. Ja? Und vor allem die Leute, die sich Personal Training leisten können, sind häufig Leute, die natürlich auch viel arbeiten. Und dann Stress zu applizieren, ist sinnvoll, ja, weil Belastung führt auch zur Entlastung. Ja, eine Erregung des Nervensystems führt auch zu einer Beruhigung, aber auch eine direkte Entspannung des Nervensystems. Das ist absolut empfehlenswert. Hast du Kunden gehabt, wo du gesagt hast, die kamen und hatten einen Termin zum Training und du hast gedacht, so, boah, pass auf, du wirkst heute ein bisschen drüber, du hast nicht gut geschlafen, deine Regeneration ist nicht gut, du bist vielleicht gar nicht irgendwie physisch präsent oder psychisch präsent, du kannst meinem Gespräch gar nicht folgen, du bist abgelenkt, du bist einfach nicht auf der Höhe. Heute trainieren wir nicht, sondern heute machen wir irgendwie ein bisschen lockerer oder machen Deload oder so. Hast du sowas erlebt?
Ja, ein bisschen lockerer, Deload oder ich lasse längere Pausen oder ich wechsle ein bisschen Übungen hin zu Übungen, die weniger Muskel rekrutieren. Also wir trainieren mal ein bisschen nur Arme, anstatt jetzt Klimmzüge oder Bankdrücken zu machen, um so ein bisschen das System zu aktivieren, anstatt es noch weiter zu ermüden. Aber eine der zwei Fragen, die ich grundsätzlich gestellt habe, wenn jemand Personal Training, oder die ich grundsätzlich stelle, wenn jemand Personal Training macht, ist erstens, wie läuft's? Oder wie war dein Tag, wenn es nachmittags, abends ist? Und die zweite ist, was gab's heute zum Frühstück? War dann teilweise schon so, die hier regelmäßig trainiert haben, kamen rein, ohne dass ich gefragt habe, was es zum Frühstück gab, war schon so, bei mir gab's heute das zum Frühstück.
Aber es ist eine gute Frage. Also wenn ich auch Patienten habe, frage ich, wie geht's dir? Ist alles gut? Wie schläfst du, ist eine meiner Standardfragen. Weil Leute, die viel Stress haben, schlafen nicht gut. Beißt du? Genau. So was fragst du. Wie ist deine Verdauung? Verträgst du alles? Verdauungsprobleme, Magenprobleme? Und das sind alles Indikatoren. Eigentlich ist jede einzelne Frage im Subtext, hast du Stress? Ja? Oder fühlst du dich belastbar? Oder fühlst du dich überlastet? Mir hat letztens ein Freund eine SMS geschrieben. Das war wirklich sehr... ja, sehr traurig, weil er gesagt hat, ich hatte mit ihm Abend gegessen und dann hat er gemeint, du, ich habe noch ein bisschen über unser Gespräch nachgedacht. Du hast mir von so einem Coach erzählt, ich hätte vielleicht ganz gerne in Kontakt, weil ich sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich wach morgens auf, bin völlig überfordert, das endet in völliger Antriebslosigkeit. Das ist so von Woche zu Woche besser, mal schlechter. Und der hat eine sehr, sehr hohe führende Position, auch in schon jungen Jahren. Sehr viel Verantwortung, sehr erfolgreich auch, aber das eine schützt vom anderen nicht. Und Prävention ist immer besser als Rehabilitation. Und deswegen habe ich da auch wirklich einen Kontakt dann hergestellt. Und viele Leute gestehen sich das nicht ein, weil das ja auch wirklich eine Form von Schwäche ist. Ne? Jetzt kommen wir ein bisschen auf die psychische Ebene. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Thema, wie ich mich gerade selbst eingefangen habe. Gell? Siehst du? Zum Thema Stretching. Was hältst du generell von denen, und was hältst du generell zu dem Thema, der Muskel ist verkürzt, der muss gedehnt werden?
Also grundsätzlich die Muskulatur, verkürzt ist das falsche Wort.
Danke, gut. Das hätte ich jetzt auflegen müssen, Wolfgang.
Nein, es geht darum, Spannungsverhältnisse zu optimieren und Bewegungsbereich wiederherzustellen, right?
Ja, genau. Was ich zu dem ganzen Thema Verkürzungen immer so spannend finde oder auch lustig finde, welcher Muskel verkürzt in Deutschland am häufigsten, Wolfgang?
Der Psoas.
Der Hüftbeuger. Also Leute, wirklich, auch mit einer gewissen, und das mag ich auch an dir, dass du mit einer menschlichen Logik an die Sachen gehst. Und warum verkürzt der Hüftbeuger, ja, also das ist jetzt alles in Anführungszeichen gesetzt, naja, weil wir so viel sitzen und Ursprung und Ansatz ist angenähert, der Muskel ist angenähert. Ah, okay, gut, alles klar. Warum verkürzt die Bauchmuskulatur nicht? Die ist ja in dem Fall auch angenähert. Warum verkürzt mein Sternocleido oder die Scaleni nicht, also die Muskeln, die am Hals sind und mein Kinn Richtung Brustbein ziehen? Weil ich sitze den gesamten Tag eher mit dem Kinn Richtung Brustbein als mit dem Kopf Richtung Nacken. Also ich sitze selten, jetzt kann man mich nicht hören, weil ich nicht ins Mikro geredet habe, ich habe es gerade gemacht, selten mit den Augen zur Decke, aber vielmehr mit den Augen zum Boden. Warum verkürzen unsere Fingerbeuger nicht? Also wo ist die Logik hinter der Aussage, der Hüftbeuger verkürzt, weil er angenähert ist? Muskeln verkürzen nicht so, wie wir uns das vorstellen, sprich strukturell, dass Aktin und Myosin ineinander greifen und kürzer werden und wir sie deswegen auch wieder auf Länge bringen müssen, indem wir sie auseinanderziehen. Es hat noch nie funktioniert. Also ich habe früher auch Leute so behandelt. Ja? Also du lernst es ja auch. Ich meine, guck dir heute Liebscher und Bracht an, die gesamte Therapie besteht nur aus denen. Nichts gegen Liebscher und Bracht, das ist für mich zum Beispiel aus Business-Sicht oder marketingtechnischer Sicht ist das Weltklasse, was die machen. Interventionstechnisch gehe ich nicht unbedingt d'accord, aber es ist auf jeden Fall, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich sagen will, habe ich gerade vergessen. Ich habe genauso früher angefangen. Und zwar, es kam jemand, der Hüftbeuger war verkürzt, Thomasche Handgriff, den kennst du glaube ich auch, oder? Damit testest du quasi die Mobilität vom Hüftbeuger in Rückenlage, das heißt, du ziehst ein Bein ran. Und dann guckst du, hebt das andere Bein mit ab oder bleibt es flach auf der Bank liegen? Denn der Hüftbeuger, was sagst du?
Das ist auf Deutsch der Thomasche Handtest.
Thomasche Handgriff.
Thomasche Handgriff. Ja. Aber bei mir heißt es Modified Thomas Test.
Macht Sinn. Ah, okay. Ist pretty much the same, ja. Genau. Kannst du googeln, Thomasche Handgriff ist Physiotherapeut in Deutsch. Krankengymnastik. Und wenn du das, damit testest du den Hüftbeuger, ob er in Anführungszeichen verkürzt ist. Und das haben schon viele Leute. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, okay, gut, ist verkürzt, also dehnen. Und dann habe ich denen eine Dehnung gezeigt, einen Couch-Stretch. So. Dann habe ich nach Hause geschickt und habe gesagt, zweimal die Woche, jede Seite, dreimal jede Seite eine Minute. Okay, nichts gebracht. Dann kam er wieder und habe gesagt, okay, muss den Po anspannen. Ohne geht nicht. Okay, auch nichts gebracht. Was war da meine Erkenntnis, Wolfgang?
Hat nicht funktioniert.
Nee, der dumme Patient macht es nicht oder er macht es nicht richtig. Habe ich mich geärgert. Dann habe ich gesagt, okay, dann unter meiner Anleitung. So, Kollege, komm her. Zweimal die Woche gedehnt, unter meiner Anleitung. Ja, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich habe alles gemacht wie ein Wissenschaftler. Buch geführt, geguckt, Range of Motion gemessen. Es ist nicht besser geworden. Mal ein bisschen besser, dann wieder deutlich schlechter. Und dann musst du ja irgendwann, wenn du dein eigenes Handeln hinterfragst, an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, unter meiner eigenen Kontrolle, nach bestem Wissen und Gewissen, haben wir wirklich intensiv gedehnt, hat nichts gebracht. Vielleicht bringt es nichts. Vielleicht ist das nicht die Lösung des Problems. Und wenn du an den Punkt kommst, dann bist du schon mal ganz weit. Und dann fängst du an, andere Dinge zu tun. Also dann fängst du an, zum Beispiel Antagonisten zu trainieren. Ja, das heißt, den Hüftbeuger lässt du mal in Ruhe und trainierst mal den Hüftstrecker. Ah, okay, guck mal. Antagonistenhemmung, auf einmal hast du schon ein bisschen Release in der Tonisierung und gewinnst ein bisschen Range of Motion. Und so tastest du dich dann langsam ran. Und mein heutiges Verständnis, warum Muskeln tonisiert sind oder hypotonisiert sind, liegt in Dysfunktionen. Und jetzt, ich monologisiere wieder, sorry. Aber mit Dysfunktion meine ich nicht eine Blockade alleine, sondern ich meine mit Dysfunktion eigentlich eine Funktionseinschränkung auf allen Ebenen. Das kann organisch sein, das kann gelenktechnisch sein, das kann also einfach ein Problem quasi. Und ja, da gehe ich zum Beispiel in den Seminaren drauf ein. Aber ein Muskel ist nicht ohne Grund einfach tonisiert. Das ist eigentlich die Quintessenz. Ein Muskel ist nicht ohne Grund tonisiert. Bist du schon mal aufgewacht und dein Bizeps war hart? Noch nie. Bist du schon mal aufgewacht und dein Daumenabduktor war auf einmal hart? Nee, ist noch nie passiert. Kannst du mich bitte unterbrechen, Wolfgang?
Ich schließe mich an dem, was du sagst. Ja. Möchtest du es noch weiter ausführen?
Nein, bitte nicht. Zwing mich nicht dazu.
Nee, aber ja, das Thema Dysfunktion auf Einspannung oder Spannungsverhältnisse im Gewebe basierend auf Dysfunktion ist ein großes und es gibt verschiedenste Wege, das zu lösen. Stretching ist mit Sicherheit einer der unspezifischsten Wege. Es gibt deutlich spezifischere Wege. Ob jetzt sowas wie der Sniper Approach mit Dry Needling oder indirekt Ansteuerung über das Nervensystem durch Chiropraktik oder was auch sonst, ne? Gerade in der Physiotherapie, es gibt so viele verschiedene Techniken und oftmals ist es halt so, dass ein Physiotherapeut ein, zwei, drei Techniken hat, die ihm liegen, mit denen er arbeiten kann, aber es darüber hinaus noch Dutzende andere Techniken gibt, die anderen liegen. Ist ein bisschen so wie ein Werkzeugkasten, ne? Der eine benutzt gern und viel den Hammer, das heißt aber nicht, dass die Zange keine Aufgaben hat. Der große Punkt in der Therapie oder auch im Training ist es, natürlich Dysfunktionen zu beheben, Funktion wiederherzustellen. Der große Vorteil, den ich beim Stretching sehe, ist eben, dass wir uns konstant im Endrange des Bewegungsradius eines Gelenks befinden und so die Range vergrößern können und Bewegungsfreiheit wiederherstellen können, was ein Weg sein kann, um Spannungsverhältnisse zu optimieren. Oftmals ist es so, dass Stretching alleine, selbst wenn es sowas wie dieses FST ist, nicht ausreicht, sondern es ist was, du erhöhst den Bewegungsradius und dann fängst du an, diesen Bewegungsradius zu nutzen, indem du trainierst. Und im Idealfall trainierst du so, dass das Training darauf ausgerichtet ist, wieder Funktion herzustellen bzw. Dysfunktion umzukehren. Also bei sowas wie zum Beispiel der Hüfte geht darum, Muskeln, die zu schwach sind, zu aktivieren. Gluteus könnte da so ein Beispiel sein. Oder auch die Knie- und Hüftextension wieder über einen größeren Bewegungsradius zu nutzen. Eine Kniebeuge zu machen zum Beispiel. Oder Dysbalancen zwischen links und rechts, was aus meiner Sicht die schwerwiegendsten Dysbalancen sind, wieder anzugleichen. Also wenn eine Seite deutlich stärker ist als die andere, dann wartest du ja nur auf Probleme basierend auf dieser unilateralen Dysfunktion.
Wenn du das hast, dass zum Beispiel eine Seite stärker ist als die andere, dann bin ich wirklich auch ein großer Freund von Muskelfunktionstests. Habe ich auch welche in meinen Seminaren, in meiner Testbatterie. Und das wird aber, sehe ich ganz, ganz häufig, völlig falsch praktiziert. Und zwar wird ein Muskelfunktionstest ganz, ganz häufig mit einer Maximalkraft fälschlicherweise gleichgesetzt. Das heißt, es geht nicht darum, wie viel Kraft kann ich im Bizeps entwickeln oder wie viel Kraft kann ich im Hüftbeuger entwickeln oder in einem Kniestrecker, sondern wie steuert der Muskel an? Ist er wie ein Lichtschalter, zack, sofort da und entwickelt Kraft? Oder ist er so ein bisschen wie so eine Welle, ist da, ist nicht da, ist da? Ja, also steuert an, hat aber vielleicht ein kleines Loch in der Ansteuerung. Und ist die Kraft direkt da? Manchmal fühlt er sich auch an wie ein Zahnrad. Also so, weißt du, so kommt so ein bisschen gepoltert der Muskel. Wer das mal gespürt hat, weiß genau, wovon ich rede. Aber ein Muskelfunktionstest ist nicht, ich drücke dagegen und drücke so fest ich kann und gucke, ob der das auf beiden Seiten gleich kann. Das ist ein Krafttest. Aber damit teste ich keine Funktion. Und dann, und das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, ist, wenn du anfängst, den Muskel zu provozieren. Sagen wir mal, du hast zum Beispiel den Deltoideus möchte ich austesten, dann gucke ich, aus welchem Segment kommt der Nerv, der den versorgt, und dann fange ich an, die Halswirbelsäule, zum Beispiel Kompression der Halswirbelsäule, axial, mach den gleichen Test nochmal. Dann mache ich eine Seitneigung rechts, Seitneigung links. Ja, damit kann ich dann zum Beispiel die Facettengelenke rechts und links provozieren unter Druck. Dann kann ich quasi eine leichte Flexion, Seitneigung, Rotation einstellen. Und so kann ich dann austesten und kann Wirbel für Wirbel für Wirbel quasi testen, wenn ich hier Druck gebe, wie wirkt sich das aus? Und auf einmal merkst du, okay, wenn ich den Kopf nach vorne beuge und zur Seite neige als Beispiel, habe ich keine Kraftentwicklung. Das ist sehr spannend. Das heißt, auf dem Segment, was ich gerade teste, ist ein Problem und der Körper steuert diese Kette nicht mehr an. Warum steuert der Körper diese Kette zum Beispiel nicht mehr an? Weil er Angst hat, dass das zentrale Nervensystem geschädigt wird. Also er hat Angst, wenn Druck auf den Nerv kommt oder Druck aufs Rückenmark oder aufs Gehirn, dann wird er diese Kette nicht ansteuern, weil er Angst hat bei einer maximalen Kraftentwicklung, dass es zur Verletzung von Strukturen kommt. Das ist ein Schutzmechanismus. Das ist wie wenn du in den Raum kommst und du riechst Gas, dann wirst du den Lichtschalter nicht betätigen. Oder solltest du, weil es wie ein Warnsignal in deinem Gehirn. Und das Zweite ist, wenn Schmerz irgendwo in der Kette ist, wird der Körper diese Kette auch nicht mehr ansteuern. Da gibt es einen ganz simplen Test, zeige ich auch auf meinen Seminaren. Jetzt habe ich dreimal auf meine Seminare hingewiesen. funktioniert aber, muss man ehrlicherweise sagen, nur in 50% der Fällen. Und zwar streckt jemand den Arm gestreckt aus, du drückst ihn runter, da hat er eine Kraftentwicklung und danach gehst du hier an den Daumenmuskel, ne, den Muskel vom Daumensattelgelenk und drückst da rein. Da hat jeder viel Spannung und dann schrubbst du und reibst da mal so 10, 20, 30 Sekunden. Das ist immer ganz lustig, weil der Teilnehmer, den ich vorhole, der verzieht das Gesicht und alle lachen, weil es ihm wehtut. Ich möchte ihm gar nicht wehtun, ich möchte es nur zeigen, was passiert. Und zwar entsteht ein unspezifischer Schmerz im Daumen und der Körper registriert aber nur unspezifischer Schmerz in der Kette, irgendwo in der Kette. Du könntest es auch am Bizepsansatz machen. Und die Konsequenz ist, dass der Körper diese Kette für eine kurze Zeit nicht mehr mit voller Kraft ansteuert. Und dann kannst du mit einem Finger oder zwei Finger, wie gesagt, Test klappt in 50% der Fälle leider nur, den Arm runterdrücken. Und der Typ, der ein Riesenschrank war vorher und eine unglaubliche Kraftentwicklung hatte, kann den Arm nicht mehr oben halten. Und das ist sehr eindrucksvoll, wann der Körper Funktionsketten nicht mehr ansteuert. Hast du Tests oder arbeitest du auch mit Muskelfunktionstests? Wann machst du das und wie machst du das?
Muskelfunktionstests verwende ich nahezu ausschließlich in der Schulter. Sprich, die Schulter ist ein primär muskelstabilisiertes Gelenk und da sind eine ganze Reihe von Muskeln drumherum. Und meine große Frage ist da, quasi, welcher Muskel kann optimal angesteuert werden? Muskelkrafttests mache ich in allererster Linie über Isolationsübungen. Das heißt, was ich mache, ist, wir machen Isolationsübungen für die einzelnen Muskeln, die die Schulter stabilisieren und basierend auf den Kraftwerten, die ich dann in Relation setze zu Verbundübungen des Oberkörpers, kann ich dann sagen, okay, dieser Muskel ist zu schwach in Relation zur Kette.
Du, mir hat mir irgendein Volvo, hat mir mal, auch gut, ne, wie ich den Jünger Volvo nenne, irgendein Volvo hat mir mal die Relation von Bankdrücken zu Schulterdrücken gesagt.
66%. Also das wäre das Verhältnis von zwei Verbundübungen zueinander. Langhantel Flachbankdrücken mit Schulterbreite im Griff in Relation zu Langhantel Nackendrücken sitzend sollte 66% sein. Da hast du das Verhältnis. What the
fuck? Wirklich Nackendrücken. Wir reden nicht von Military Press, sondern Nackendrücken.
Sitzen. Da hast du das Verhältnis zwischen horizontaler Kraft in der Extension und der vertikalen Kraft in der Extension. Das hört sich, wenn jemand kein Nackendrücken macht, ist es natürlich am Anfang etwas viel, was logisch ist. Wenn du ein Bewegungsmuster lange nicht ausführst, bist du in dem schwach. Oder wenn jemand natürlich ganz stark eingeschränkte Schultermobilität und Stabilität hat und allein nur so eine leere Hantel abzulegen, Schulterprobleme und Schmerzen verursacht, dann ist es auch nichts für dich. Aber sobald da jemand ein bisschen Nackendrücken macht, ist dieses Verhältnis, das am Anfang recht groß erscheint, nicht so groß. Also 60, 80, 100 Kilo Nackendrücken, das sehe ich regelmäßig.
Krass. Was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis Nackendrücken zu Schulterdrücken? Also Nackendrücken zu Military Press? Meine Frage in dem Kontext ist falsch, tut mir leid.
Die beantworten, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich kann nur Verhältnisse bestimmen für Übungen, die ich klar standardisieren kann. Denn das ist auch ein Trend, den ich jetzt beobachte in den letzten ein, zwei Jahren, dass auf einmal irgendwelche wilden Vergleiche oder Verhältnisse zwischen Übungen gezogen werden. Deswegen gibt es zum Beispiel für sowas wie Kreuzheben kein Verhältnis. Denn das Problem beim Kreuzheben ist, es ist relativ schwierig, den Bewegungsablauf zu standardisieren. Denn Kreuzheben ist nicht, das Gewicht liegt auf dem Boden und endet damit, dass du komplett stehst. Denn jeder weiß, wie du das Gewicht anhebst technisch, das sind große Unterschiede. Bei sowas wie zum Beispiel Nackendrücken kannst du es klar definieren. Es ist, du sitzt, das Gewicht liegt auf dem Nacken und am Umkehrpunkt oben ist der Ellbogen komplett gestreckt. Könnte natürlich jetzt jemand sagen, bei Military Press liegt das Gewicht auf dem Schlüsselbein und ich strecke den Ellbogen komplett oben. Der Unterschied ist, bei einem Langhantel Nackendrücken muss ich aufrecht sitzen. Es ist nicht möglich, da großartig mit dem Oberkörper zu kompensieren. Bei einer Military Press kann ich massiv mit dem Oberkörper kompensieren. Also da gibt's,
indem ich zurückgehe zum Beispiel.
Indem ich zurück. Also da gibt es früher die Military Press, das Frontdrücken im Stand, Teil von so Gewichtheberwettkämpfen. Man hat es dann aus den Wettkämpfen entfernt, weil halt die Rückenprobleme riesig waren. Da gibt es Bilder, das ist Flachbankdrücken im Stehen.
Ja, ich habe es mir gerade schon vorgestellt. Das muss, kann brutal aussehen, glaube ich sofort.
Der Brustkorb ist nahezu horizontal, so weit lehnen die sich nach hinten. Was natürlich dann, was Muskelansteuerung angeht, eine komplett andere Baustelle ist. Das ist ähnlich wie beim Kreuzheben. Es gibt einen Unterschied zwischen Kreuzheben und Aufstehen mit dem Gewicht. Deswegen, also grundsätzlich sollte man bei der Military Press stärker sein als beim Langhandel Nackendrücken. Ich kenne Fälle, die Nackendrücken stärker sind beim Military Press. Hat einen einfachen Grund. Sie haben sehr viel Nackendrücken gemacht und keine Military Press. Aber du solltest aufgrund der Ellbogenposition, die etwas weiter vor dem Körper ist, kannst du mehr vordere Schulter und mehr Klavikular und Pec Major ansteuern. Ja. Und damit kannst du mehr Kraft entwickeln und mehr Gewicht bewegen.
Sollte nicht eigentlich auch Trizeps besser arbeiten können, wenn er bei Military Press versus Nackendrücken?
Die Ellbogenposition in Relation zum Körper spielt eine kleinere Rolle. Es ist mehr, dass der Ellbogen nach vorne wandert und du dementsprechend einfach deutlich mehr vordere Schulter und Klavikular und Pec Major rekrutieren kannst, während wenn der Ellbogen halt mehr zur Seite ist, auf die direkte Extension des Ellbogens kleinere Unterschiede.
Vielleicht noch eine kleine Quizfrage, und zwar, wenn wir schon von Biomechanik haben, wenn man mal drüber nachdenkt, weil du es auch von Kreuzheben hattest, die Issues, ja, also die Hamstrings sind ja Beinbeuger und werden ja massiv trainiert beim Kreuzheben. Warum? Also weil sie strecken ja eigentlich das Knie. Aber warum werden sie dann?
Sie beugen das Knie.
Also sie haben eine hüftstreckende Funktion und eine kniebeugende Funktion. Ja. Aber warum wird beim Kreuzheben nur die hüftstreckende? Warum ist die hüftstreckende Position dominanter? Oder warum ist die hüftstreckende Funktion, nicht Position, die hüftstreckende Funktion dominanter als die kniebeugende? Also theoretisch könnte es ja auch sein, dass Punktum fix und Punktum mobile umgetauscht, ziehst du und ziehst dir quasi das Knie in die Beugung. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich möchte nicht, dass du die Frage beantwortest, aber das, kennst du die Antwort? Ja, da steht klar, kennst du die Antwort. Aber wenn die Zuhörer das wissen, das fände ich beeindruckend. Damit kriegt man viele Trainer ins Straucheln und zwar genau, es ist ja eigentlich kontraproduktiv, wenn die Issues aktivieren, weil sie auch das Knie beugen. Und wenn ihr die Antwort kennt, schreibt sie mir mal bei Instagram. Es würde mich sehr interessieren. Ich bin gespannt, wie viele Leute diese Frage richtig beantworten. Habe ich lange drüber nachgedacht. Gibt noch ein paar andere Muskeln, bei denen das genauso ist. Und die Antwort ist eine sehr, sehr coole Antwort und eine völlig logische und eine biomechanisch absolut nachvollziehbare. Die würde ich dann nächste Woche auflösen. Haben wir auch, guck mal, ein kleines Gewinnspiel, ein kleines Quiz. Siehst du hier, zack, zack, Wolfgang, rechts, links.
Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Normalerweise, wenn du Aufrufe machst, bittest du Leute immer mir zu schreiben. Und heute der zweite Aufruf in einer Folge und beides Mal bittest du die Leute dir zu schreiben.
Aus meinem eigenen Portemonnaie haue ich hier auch noch diesen Multidrink raus. Ne? Was soll ich sagen? Das liegt vielleicht daran, Marketing, ja, muss ich mir Steuerberater nochmal Rücksprache halten. Ich habe Freitag das erste Mal den Freitag, ich will es gar nicht sagen, frei gehabt, stimmt nicht, weil ich habe ihn genutzt für Projektarbeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel Modul 1 und Modul 2 von mir nochmal überarbeitet, verbessert. Ne? Ich weiß, hast du es auch mal gemacht? Wenn du die 1, 2, 3 Mal gehalten hast, hast du gemerkt, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut oder der Punkt, auf den du eigentlich hinaus willst, wird nicht so klar und hast sie dann nochmal angepasst und überarbeitet?
War ich konstant.
Ja?
Ja. Ja.
Ich dachte schon, das liegt jetzt einfach an, wäre jetzt bei mir, weil es irgendwie konzeptionell nicht gut gelaufen ist. Ja. Alle Leute waren echt zufrieden. Wirklich, ich habe keine einzige schlechte Nachricht bekommen. Mal 1, 2 Verbesserungsvorschläge, die ich auch gerne und dankend angenommen habe. Aber die Zeit habe ich jetzt genutzt am Freitag und habe das Ganze konzeptionell gemacht. War also nicht am Patienten. Die Arbeit ist sonst immer auf Samstag, Sonntag gefallen. Plus Rechnungsstellung. Das Ganze habe ich jetzt outgesourced. Die Rechnungsstellung ist übernommen von jemandem. Und das war wirklich auf einmal so, wow. 3 Tage frei. Fuck, wie lang kann das Wochenende sein? Ja? Und deswegen Zeit gefunden zu lesen, Zeit gefunden kreativ zu werden. Und ich finde, du wirst auch immer nur in gewissen Phasen von Freizeit wirst du kreativ. Ich habe so viele Ideen, die ich jetzt verwirklichen möchte und wo ich auch richtig Bock drauf habe. Ich liebe das Behandeln. Wenn ich behandle, das kommt mir nie wie Arbeit vor. Aber trotzdem, wenn du ein kreativer Typ bist und hast Ideen und willst dich irgendwie noch in anderen Bereichen verwirklichen, dann quält dich das, weil dir die Zeit dazu fehlt. Und die habe ich jetzt und deswegen bin ich vielleicht, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ausgelassen oder auch deutlich entspannter, weil ich einfach dieses Wochenende jetzt hatte.
Das spiegelt einen der wichtigsten Business-Tipps wider, den ich grundsätzlich Personal Trainer gebe oder der wichtig ist für jegliche Form des technisch versierten Jobs, wo ja Physiotherapie auch dazu zählt oder Physiotherapeutenarbeit auch dazu zählt, ist nicht nur im Business, sondern auch am Business zu arbeiten. Und am Business kannst du nur arbeiten, wenn du draußen bist. Ja, auch mir geht es genauso, um die besten Ideen zu Lösungen für Probleme, zu neuen Geschichten, Seminare oder sowas wie der Kniebeugentag kommen mir immer, wenn ich raus bin aus dem Gym und dann einen Blick drauf werfen kann und die Zeit habe, mir nachzudenken und so ein bisschen so Sparring mit Ideen zu machen. So, okay, das und das funktioniert nicht, was kann ich jetzt hier, was kann man machen? Und das passiert im Gym nicht oder in dem Business nicht. Da hast du gar nicht die Zeit. Du musst raus und gucken, von außen drauf gucken. Okay, was läuft nicht, was kann besser laufen, welche Lösungen könnten wir umsetzen für Problem X, Problem Y?
Ja, also genau wie du sagst, du wirst halt so ein bisschen betriebsblind und du arbeitest nur noch ab. Kunde kommt, arbeiten. Kunde kommt, arbeiten. Doku, Rechnungsschreibung, zack. In den Momenten, wo du auf einmal ein bisschen Ruhe hast, hast neue Einflüsse, liest was Neues, unterhältst dich neu und hast auch Zeit, die Gedanken irgendwie zu sortieren. Ich habe jetzt so viele neue Ideen und jetzt kommt, ich konzeptioniere gerade 2 neue Seminare für, also so Advanced-Seminare, wirklich für Physiotherapeuten. Wie diagnostiziere ich? Wie mache ich eine Anamnese? Wie behandle ich? Das ist ja quasi meine Kernkompetenz. Und da war so viel Nachfrage, dass ich jetzt wirklich, das ist nicht so ein, das die größte Social Media und Podcast-Lüge, weil so viele gefragt haben, erkläre ich jetzt nochmal, woher ich meine Lieblingsriegel habe. Nee, es war wirklich so viel Nachfrage, dass ich gesagt habe, okay, scheint cool zu sein, haben wir auch schon mal auf Mike drüber geredet, konzeptioniere ich jetzt und da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock, Therapeuten auch wieder besser zu machen in ihrem Therapeutischen und auch diesen fachlichen Austausch mit Kollegen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und habe vor, das gegen Mitte, Ende des Jahres dann an den Start zu bringen. Da muss man mal gucken, wie der Kalender das noch hergibt, dass man die Seminare anbietet. Dann habe ich Bock, Online-Sachen zu machen. Habe mich sehr inspirieren lassen, auch von deiner Arbeit. Generell muss ich sagen, dass ich, weil du einfach 7, 8 Jahre vor mir bist, ich mir natürlich auch viel von dir abschaue. Ja? Fachlich wie auch konzeptionell. Beziehungsweise ich bin ja damals auch zu dir gekommen, einmal, weil ich dich unbedingt kennenlernen wollte, aber auch, weil ich saß dann im Seminar und habe gedacht, so Wolfgang, jetzt zeig mal, wie du dieses Seminar hältst. Das hat mich interessiert. Und du hast sehr viele Dinge sehr gut gemacht, die ich dann auch ein Stück weit übernommen habe. Was ja auch okay ist.
Freut mich.
Ja, und, genau, ja, also 100%. Weißt du noch, was der praktikabelste Tipp war, den du mir gegeben hast in Bezug auf Personal Training? Oder Trainingsplanung, erinnerst du dich noch? Habe ich dir schon mal gesagt?
Was war's?
Du gibst einem Kunden nur eine einzige Korrektur. Oder 2 hast du gesagt.
2 Korrekturen. 2 Korrekturen pro Satz. Alles
andere. Und ich habe gedacht, so, ja, aber eine Kniebeuge ist so komplex, du musst ja, guck mal, pass auf, Ellenbogen unter die Stange. Ja, Griff ein bisschen enger. So, jetzt Fersen leicht erhöht. Jetzt setzt du dich mit dem Becken nach hinten. Blick bleibt nach oben. Einatmen beim Runtergehen, Brustkorb aufblähen, stabil bleiben. So, Knie, also.
Fuck. Am Ende der Wiederholung hat der Kunde keine Ahnung von einem einzigen Punkt, den du gesagt hast.
100%. Und das war ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, fuck, ja, stimmt, der Kerl macht das nicht zum ersten Mal. Und dieses eine einzige Sache. So, okay, guck mal, Ellenbogen unter die Stange, zack, achte mal nur darauf. Und wenn der im Training nur auf diese eine Sache achtet, im nächsten Training kommt er und sagt, ja, guck mal hier, Ellenbogenposition, top. Jetzt guck mal, dass du aber auch aufrecht bleibst. Ah, okay, zack, und dann macht er, und dann pur. Ich sage immer, bei Training und Therapie sagen wir immer Progression vor Perfektion. Das ist so bei uns unser Credo.
100%. Kaizen, kleine Schritte. Kleine Schritte führen am Ende vom Tag zu einem großen Ganzen.
War Kaizen nicht auch bei Toyota oder so?
Ja, die japanische Toyota ist ja, interessanter Fun Fact, Toyota und VW battlen sich jedes Jahr darum, wer die meisten Autos auf der Welt produziert. Und japanische Unternehmen haben 80er, 90er diese Idee des Kaizen popularisiert und der Toyota, eines der größten japanischen Unternehmen, das macht das Sinn. Im Endeffekt geht es darum, kleine Optimierungen führen in Summe zu einer großen, ganzen Optimierung und damit, ne, und das gleiche Spiel, das ist ein Kaizen im Krafttraining. Wenn du 2-mal die Woche Bankdrücken machst und jedes zweite Training 1 Kilo mehr machst, dann sind es 50 Kilo mehr Bankdrücken in 50 Wochen. Das heißt, dieses eine einzige Kilo sind von deinen 80 auf deine 130, von deinen 120 auf deine 170. Und auch im Krafttraining wird das nach wie vor unterschätzt. Da steigert man sich ein bisschen und dann wechselt man direkt komplett die Übung und dann wechselt man wieder komplett die Übung. Und am Anfang des Jahres hat man 120 gedrückt, am Ende des Jahres drückt man auch 120. Ja, anstatt einfach zu gucken. Ja, aber wie oft passiert das?
Ja, ich habe als Student, ich glaube, ich habe 4 Jahre lang 80, 4x10, 80 gedrückt. An guten Tagen 85, an schlechten Tagen 75. Wirklich 100%. Also ich kann mich zu 100% damit identifizieren. Ich habe jetzt bei Klimmzügen, ich habe 5x5 angefangen ohne Gewicht und habe dann wirklich von Training zu Training, aber, und das ist das Geile, immer an der Grenze, so immer in den fünften Satz gegangen und gedacht, fuck, packe ich nicht. Einmal habe ich es nicht gepackt. Gesteigert mit 1 Kilo tatsächlich, ne? Guck mal, ich bin so ein 105 bis 110 Kilo Typ und hänge mir so 1 Kilo an mich dran, ja? Da kommst du dir schon dumm vor, aber gepackt und dann beim nächsten Mal 2 Kilo und so weiter und ich bin jetzt bei 11 Kilo. Also ich habe jetzt im letzten Training 10 Kilo 5 und 5 gemacht und ich merke wirklich eine Progression, ich merke, wie ich stärker werde. Ich merke auch, wenn ich irgendwie zwischen 2 Kunden mich mal kurz an die Stange hänge und mich mal aus Spaß hochziehe, ey, da ist Kraft und Dampf dahinter, ich komme wirklich hoch und ich kontrolliere die Bewegung und nicht mehr die Bewegung kontrolliert mich. Deswegen absolut diese kleine Progression und auch, wie gesagt, wenn du es in Prozentzahlen ausdrückst, dann wird es den Leuten häufig schneller bewusst. Wenn du 50 Kilo Bankdrücken machst mit einem Kunden und erhöhst um 2,5 pro Seite, fuck, hast du gerade um 10% das Trainingsgewicht gesteigert. Das wäre wie wenn du von Usain Bolt verlangst, dass er 1 Sekunde schneller auf 100 Meter läuft. Also das sind Welten. Und deswegen, ja, manchmal auch ganz gut, um ein Prozent zu rechnen, aber, also das Punkt 1 und Punkt 2 ist einfach, auch Kleinvieh machen müsste. Dieses 1 Kilo mehr oder weniger merke ich auch. Ja. Shoutout an Jonas, der immer irgendwie so ein bisschen breite Klimmzüge gemacht hat. Dann habe ich gesagt, mach doch mal enge und hat sich direkt Gewicht drauf gemacht, kommt aber nur bis 90 Grad. Dem fehlt die Kraft, wirklich hochzukommen. Also der kommt nicht mit dem Kinn über die Stange, sondern nur 90 Grad.
Statistisch der häufigste Weakling bei Männern. Oberrücken ist zu schwach, während es bei Frauen genau andersrum ist. Statistisch gesehen, unten rauszukommen, ist die größte Hürde. Ellbogenbeuger.
Was ist deine Top-Übung, um den Latissimus quasi zu aktivieren, dieses Scapula-Pull-Ups?
Ah, es klingt so. In jeglicher Variante.
Ich habe auch ein paar Kunden, mit denen ich noch trainiere oder auch nach Schulterreha. Und was ich wirklich mag, ist diesen Hanging Leg Raises Schlaufen. Wenn die Leute da drin hängen mit ihren Ellenbogen, da drin können sie wirklich gut den Latissimus aktivieren. Das ist völlig intuitiv und auch jemand, der überhaupt keine Kontrolle über seine Schultern hat. Also für jeden Sportler ist ja eigentlich, wenn du es ihm vormachst und ein bisschen taktil anleitest, so ein Scapula-Pull-Up relativ schnell intuitiv. Ja. Wenn du aber jemanden hast, der gar kein Körpergefühl hat und noch nie in Berührung mit sowas kam, und da bin ich auch erst so seit einem halben Jahr drauf gekommen, in die Schlaufen hängen und dann einfach sagen, ey, Ellenbogen in die Schlaufen drücken. Zack, kommt der Brustkorb hoch und du merkst, Latissimus aktiviert. Und dann kannst du es entweder dynamisch machen auf Wiederholung oder statisch oben halten. Halte es so lange du kannst. Und irgendwann kommt der Transfer, wie gesagt, zu ausgestreckten Armen, Scapula-Pull-Ups. Aber das funktioniert, finde ich, wirklich ganz gut. Was macht denn dein, darf man darüber reden? Du hast ja ein Gerät entwickelt.
Welches?
Für Klimmzüge?
Ah, der Klimmzugassistent. Ah, ist fertig entwickelt. Die geschlossenen Fitnessstudios waren ein Grund, warum der Hersteller das Ding noch nicht auf den Markt gebracht hat. Der zweite Grund ist der Price Point. Die Materialien, die wir verwendet haben, sorgen einfach dafür, dass die Kosten für die Herstellung des Produkts relativ hoch sind. Jetzt ist der Hersteller auf der Suche.
Vielleicht hört ja irgendein Hersteller zu. Meldet euch mal beim Volvo, weil die Idee ist ja so genial und simpel und so effektiv wie kein anderes Gerät. Ganz genau. Es gibt ja diese Klimmzug-Tower, die dir quasi assistiv Klimmzüge beibringen. Dann hat man lange Zeit gedacht, so, Gummiband ist ja mega, da bin ich total in der Zielbewegung drin. Ja, aber mit umgedrehter Kraftkurve macht auch keinen Sinn. Und deswegen, bei Dips funktioniert es aber.
Ja, Ne? Weil du da halt den mit den Bändern, du hast da passend Kraftkurve und Widerstandskurve wieder, weil es halt eine Extensionsübung ist, aber bei Klimmzug leider nicht. Na, für den Klimmzug ist es auch die Lösung für den Alltag und so. Ja, das ist jetzt demnächst, wir brauchen nur eine Lösung. Studios machen ja hoffentlich bald wieder auf. Bei euch in Hessen sind sie ja schon wieder offen.
Ja, richtig.
Bei uns eigentlich heute ist der 22. März. Wenn alle das hören, ist der 29. März. Aber heute hätten sie eigentlich bei uns aufmachen sollen, aber letzte Woche dann wurde entschlossen, nicht aufzumachen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich denke, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, das Gerät kommt.
Der Gerät ist vor die Chefin die Geschäft.
Der Gerät für den Klimmzug.
Der Gerät für den Klimmzug. Der Klimmzuggerät. Das ist der Arbeitstitel, oder?
Der Klimmzuggerät.
Der Klimmzuggerät ist doch geil. Ypsi, YSPSI. Und wenn du jetzt bestellst, der Klimmzuggerät, kriegst du Flasche Tattinger dazu. Da findet sich bestimmt eine Kooperation. Top.
Hey. Ja. Mit dem Gerät kannst du auch aus dem Keller die Flaschen nach oben ziehen.
Ja, das fände ich ganz gut. Jetzt kommt am 6.4. kommt mein Lattzug-Ruderzug. Ich bin sehr gespannt. Ich werde davon berichten. Dann habe ich noch auf der Agenda, wir sind schon wieder nicht zu den 5 Fragen gekommen, Wolfgang. Ich schiebe die schon seit 2 Wochen auf. Ich bin schon an den nächsten 5 Fragen dran.
Was ist die beste der 5 Fragen?
Soll ich jetzt einfach stellen?
Ja. Kommen wir schönen runden
so unwürdig, Abschluss. Ist es so unwürdig. Vielleicht aus gegebenem Anlass. Und zwar, bist du jemand, der sich an Geburtstage erinnert?
Nein.
Ja. Ich stelle gerne Fragen, von denen ich die Antwort nicht kenne. Und du bist unglaublich gut mit Namen. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht bist du auch unglaublich gut mit Geburtstagen. Ja. Ich bin total schlecht.
Ja, ist ja im Endeffekt eine
Frage. Aber ich habe diesen Monat noch Geburtstag, Wolfgang. Weißt du das?
Ich weiß.
Sag nicht den Tag.
Geburtstage
sag nicht den Tag, weil sonst explodiert Instagram.
Geburtstage kenne ich nur, wenn ich mit irgendwas assoziieren kann und dann ist halt irgendwas, das man abspeichert. Ich bin gut mit Zahlen, ich könnte sie mir merken, ist aber jetzt nicht so eine Zahl, wo ich sage, die muss ich mir merken.
Ja. Siehst du, das war eine kleine Schmankerlfrage aus den 5. Jetzt lösche ich die. Und dann geht's nächste Woche eigentlich noch um Themen wie: Was sind die besten Memes über Wolfgang Unsolds wilde Frisur, die so ein bisschen Tropic Thunder-mäßig aussieht? Oder Thunder in Paradise von Hulk Hogan? Du warst so die deutsche Antwort eigentlich auf Hulk Hogan. Haartechnisch. Was waren die besten Memes? Dann hatten wir noch auf der Agenda EMS-Training. Also Elektromyostimulation hatte ich mir noch aufgeschrieben. Finde ich auch ein gutes Thema.
Sehr gutes Thema.
Das nächste Woche. Dann, liebe Freunde, die Organuhr. Das ist ja schon ein Running Gag. Und viele weitere Themen. Die 5 Fragen haben wir noch. Wenn ihr für Raps decoded deutsche Rap-Zitate habt, schickt sie mir in die DMs. Ich sammle sie und arbeite sie irgendwann mit Wolfgang auf. Und
es gibt sehr wenige.
Ich würde sagen, Wolfgang.
Mir Gedanken darüber gemacht, es gibt sehr wenige englische Lines zum Thema Krafttraining.
Ja. Ich bin ein Bodybuilder, denn es gibt von meinem Bodybuilder.
Großartig.
Ja. Wolfgang,
von wem
ich würde sagen, bevor
das die beste, das ist die beste von allen bis jetzt.
Das ist meine.
Ah, Thomas.
Ja. Wolfgang. Ich bin 2 Meter groß, 100 Kilo schwer, schwarz tätowiert, stark wie ein Bär.
Nee, ich bin ein Bodybuilder, denn von meinem Body gibt es Bilder. Das ist.
Nein, ich bin Bodybuilder, denn es gibt von meinem Body Bilder.
Okay, so. Das ist ganz nah. I'm not a businessman, I'm a businessman.
Jay-Z, ne?
Ja.
Das ist jetzt sehr gut.
Großartig.
Gut. Wolfgang. Ey, es war eine Mega-Folge, ultra kurzweilig, oder?
Läuft. Und ich hatte sogar auch noch eine Frage von Hamza, aber ich weiß ja nicht mehr. Ich frage Hamza, ihn morgen.
Schaff mal ein Handy ran für Volvo, bitte.
Hamza verkauft auch gebrauchte Autos, also hat er mit Sicherheit auch gebrauchte Handys.
Ja. Ja, top. Was war die Frage von Hamza?
Ich habe keine Ahnung. Hamza hat heute Morgen gesagt, weil ich ihn gefragt habe, ob er noch eine Frage für Thomas hat. Und dann hat er eine, die war echt gut. Aber der Tag war voll und ich habe tatsächlich.
Wolfgang, nicht nur, dass du es inhaltlich outsourced, ja, das ist ja völlig okay. Ich frage auch Jonas immer oder andere Leute in meinem Umfeld, hast du eine Frage an Wolfgang? Ah, und ich wollte noch mit dir, ich hatte mit Felix Rhein heute eine Diskussion über, oder was heißt Diskussion, eine Unterhaltung beim Mittagessen über Maximalkrafttraining für Ausdauersportler. Ja. Wissenschaft versus anwendungsbezogene Praxis. Schreibe ich jetzt auf die Liste, kommt auch nächste Woche. So, dritter Versuch, das Ding abzumoderieren. Wolfgang, liebe Grüße. Und wenn dir danach ist, du, lass doch die Haare einfach mal wachsen. Ne? Das ist Corona, Friseur am zu, hast die beste Ausrede. Ich freue mich jetzt schon auf die Memes.
Gute Woche.
Ich wünsche dir auch eine gute Woche, Wolfgang. Ich hab dich lieb, du.
Ach, hau rein.
Du siehst gut aus. Du siehst nach Sommer und Frühling aus. Dein Tag gefällt mir. Oh, was ein Oberarm, Leute. Das könnt ihr nicht sehen. Wolfgang, schöne Woche. Bis nächste.
Thomas, hau rein.
Ciao, ciao.